Jahrhundertelang wurde in der katholischen Kirche ganz selbstverständlich das Ritual des Exorzismus praktiziert. Heute führt die Teufelsaustreibung zumindest in den deutschen Bistümern ein Schattendasein. In Teilen der Bewegung der Pfingstkirchen allerdings erlebt der Exorzismus geradezu eine Renaissance. Dort treffen sich Menschen, die geeint werden von der Sehnsucht nach Befreiung vom Bösen. Man kann darin auch eine Folge der Globalisierung sehen. Vielfach haben die Mitglieder solcher Gemeinden ihre Wurzeln außerhalb Europas, wo Befreiungsdienste gelebter religiöser Alltag sind. Volker Siefert stellt in Camino in HR2 Kultur die Geschichte und die verschiedenen Formen des Exorzismus vor und zeigt die Gründe auf, warum sich einzelne Menschen in Gruppen zusammentun, um das Böse zu vertreiben.
Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören.
Jesus von Nazareth, gekommen, um den Teufel zu bekämpfen. Diese Zeilen aus dem ersten Johannesbrief bringen auf den Punkt, wovon im Neuen Testament viele Geschichten erzählen. Der wundertätige Jesus kämpft gegen das Böse. So auch in der Synagoge von Kapharnaum. Dort begegnet er an einem Schabbat mit seinen Jüngern einem besessenen Mann.
In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.
Eine Szene, die einen Exorzismus beispielhaft beschreibt. Da ist ein sich windender, schreiender Mann, in den ein böser Geist gefahren zu sein scheint. Da ist ein anderer Mann, Jesus, der sich traut, diesen unreinen Geist anzusprechen und ihn mit den Worten »Verlass ihn« auffordert, aus dem Leib des besessenen Mannes zu fahren. Am Ende der Szene hat das göttlich Gute über das teuflisch Böse gesiegt. Das ist das Neue am Neuen Testament. Gut und Böse liegen in permanentem Wettstreit. Im Alten Testament spielen der Teufel und seine Heerscharen an Dämonen keine besondere Rolle. Der Philosoph Ernst Bloch hat es einmal so formuliert: Der Teufel ist im Alten Testament noch nicht der Leibhaftige, sondern bloß eine niedere Charge aus dem himmlischen Hofstaat. In seine Hauptrolle wächst der Teufel erst während der Zeitenwende. Ansgar Wucherpfennig ist Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Wo würde er in der Bibel nach Belegen suchen, dass es den Teufel und Dämonen gibt?
Da würde ich als erstes das Neue Testament aufschlagen. Wenn man nämlich über Jesus liest, ist das eine der Haupttätigkeiten, die er hat. Also alle Wunder, die man von Jesus liest, die Mehrzahl davon sind sogenannte Exorzismen. Heute würde man das so nennen. Zum Beispiel, wenn man das Markus-Evangelium aufschlägt, ist das Erste, was er da öffentlich tut, eben die Austreibung eines Dämons in einem Synagogengottesdienst. Und Jesus spricht mit dem Dämon und der Dämon kennt ihn sogar, kennt ihn besser als die Menschen, die um Jesus herumstehen. Und das Ganze findet an einem Schabbat statt, zumindest nach dem Markus-Evangelium. Und am Ende des Tages kommen alle möglichen Leute zu Jesus und lassen sich heilen und auch befreien von Geistern. Kein Wunder, dass das so ein öffentliches Aufsehen erregt hat.
Jesus wurde unter seinen Zeitgenossen berühmt für die Wunder, die er vollbrachte, und für seine Teufelsaustreibungen. Oder, wie es der jesuitische Theologe ausdrückt:
Das ist auch anerkannt unter Neutestamentlern, eine der Dinge, die man von Jesus auch festhalten kann, vom historischen Jesus, dass er sowas kommuniziert hat, eben nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Geistern, die mit den Menschen kommunizieren und auf sie Einfluss nehmen.
Die richtige Ansprache von Geistern wurde zu einem Bestandteil der christlichen Tradition. Die katholische Kirche hat dafür Rituale entwickelt. Eigens ausgebildete Priester treiben das abstrakt Böse in konkreter Gestalt eines Dämons aus einem Menschen, wie Jesus es gemacht hat. Es gilt, den Dämon zu erkennen und beim Namen zu nennen und ihm dann mit der Formel »Fahre aus« zu befehlen, den Besessenen zu verlassen. Der Glaube an böse Geister und den Teufel hat in der katholischen Kirche historisch einen festen Platz. Doch warum spielt der Exorzismus heute in der Kirche so gut wie keine Rolle mehr? Wucherpfennig erklärt das so.
Das liegt daran, dass wir heute vor allem ein anderes Weltbild haben, ein zum Glück aufgeklärtes Weltbild. Und viele Phänomene, die sich so im Körper oder in der Seele des Menschen abspielen, die in der Zeit des Neuen Testaments mit Dämonen erklärt worden wären, für die hat man heute andere Erklärungen gefunden. Und daraus erklären sich vermutlich auch schon Unterschiede zur Wahrnehmung der Menschen in der Zeit des Neuen Testaments und um Jesus herum. Und daraus, würde ich meinen, ergibt sich dann auch die Tatsache, dass sich weniger Leute für diese Phänomene interessieren. Es sei denn, es wird dann spektakulär und gerät in die Medien, wie jetzt jüngst.
Damit spielt Wucherpfennig auf einen Fall von Exorzismus an, der Ende 2015 für Schlagzeilen sorgte. Eine 41-jährige Koreanerin starb in Frankfurt bei einer Teufelsaustreibung. Ihre Familie glaubte, dass ein Dämon in sie gefahren sei. Sie wollte ihn ihr austreiben. Die Cousine des Opfers wurde als Hauptangeklagte in einem späteren Strafprozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 6 Jahren Haft verurteilt. Sie soll bereits in ihrer koreanischen Heimat Teufelsaustreibungen vorgenommen haben. Die Richter am Frankfurter Landgericht machten strafmildernd geltend, dass sie und ihre mitangeklagten Verwandten aus der Überzeugung heraus gehandelt hätten, die vermeintlich Besessene zu heilen. Fatal sei gewesen, dass sie ihr zunächst ein Handtuch und dann einen Kleiderbügel in den Mund gesteckt haben. Nicht um sie zu quälen, sondern um zu verhindern, dass die Schreie des Opfers nach draußen drangen. Daran ist die Frau dann erstickt. In dem Prozess kam ein Psychologe zu Wort, der als Gutachter zu der Einschätzung kam, die Familie sei zwar christlichen Glaubens, es fänden sich aber auch schamanisch-buddhistische Einflüsse bei ihr. Der Glaube an Geister und Dämonen sei in Korea weder per se ungewöhnlich noch abstrus. Ein Argument, das auch die Staatsanwältin in dem Prozess, Nadja Böttinger, nach dem Urteil vorbrachte.
Ich denke, vor dem Hintergrund, dass die Leute wirklich in dieser Welt leben und wirklich daran glauben, ist es schon was anderes, ob jemand das aus diesen Beweggründen heraus macht oder ohne diesen Hintergrund jemand umbringt.
Der im guten Glauben an die bösen Geister begangene Exorzismus mit tödlichem Ausgang weckte in Deutschland Erinnerungen an den Fall Anneliese Michel. Ihr Tod vor über 40 Jahren im Sommer 1976 erschütterte Deutschland und die katholische Kirche. Die 23-Jährige aus Klingenberg am Main starb an Unterernährung und Entkräftung, nachdem 2 Priester immer wieder einen großen Exorzismus an ihr vollzogen hatten. Die beiden Kirchenmänner waren dazu vom Würzburger Bischof beauftragt worden. Sie kamen über einen Zeitraum von 10 Monaten 67 Mal in das elterliche Haus in Klingenberg, um Anneliese den Teufel auszutreiben. Per Tonband nahmen sie ihre Besuche auf, um ihr Ringen mit den Dämonen zu dokumentieren. Von der jungen Frau ist fast nur ein unartikuliertes Knurren, unterbrochen durch Schimpfen, zu hören. Ein historisches Tondokument, das auch heute noch unter die Haut geht.
Er hat uns selbst gesagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hier bei ihm werden wir Ruhe finden. Er ist unsere Ruhe. Das Menschenherz ruht nicht, bis es die Ruhe findet in ihm.
Halt ihr Maul!
Das Menschenherz.
Halt ihr Maul!
Der tödliche Ausgang einer Teufelsaustreibung an einer psychisch kranken Frau bildet eine Zäsur in der katholischen Kirche. Das jahrhundertelang praktizierte Ritual verschwindet in der Versenkung, zumindest in Deutschland. Obwohl der Exorzismus für den Vatikan noch gilt. Rom schreibt vor, dass jeder Bischof einen als Exorzisten ausgebildeten Priester berufen muss. Doch wie viele Bischöfe dieser Vorgabe Folge leisten, bleibt ungewiss. Die Deutsche Bischofskonferenz macht auf Nachfrage dazu keine Angaben. Stattdessen verweist sie auf die 27 Bistümer. Auf dem Online-Portal katholisch.de findet sich allerdings eine Angabe dazu. Demnach haben von den 27 Bistümern in Deutschland 7 einen Exorzisten, also etwa jedes vierte Bistum. Die Seite katholisch.de kann als Sprachrohr der katholischen Kirche in Deutschland gelten. Auf Nachfrage, wie die Zahl 7 erhoben wurde, erklärt die Redaktion:
Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass wir in unserem Text gerne auch die Quelle und die betreffenden Bistümer genannt hätten. Wir haben dies nicht getan, weil wir den Willen unserer Quelle respektiert haben. Offizielle Datengrundlagen, das werden Sie schon festgestellt haben, gibt es zu diesem Thema nicht.
Aus Sorge vor einer Skandalisierung verschweigen 7 Bischöfe ihre Exorzisten. Ein fast schamhaft verstecktes Angebot auf Seiten der katholischen Kirche. Doch wie sieht es mit der Nachfrage aus?
Es sind immer Einzelfälle und die sind sehr unterschiedlich. Bei dem einen oder anderen wird geschildert, dass es körperliche Gefühle da sind, dass sie plötzlich auch spüren, da ist jemand oder habe sie berührt. Man spüre einen gewissen Windhauch. Bei anderen ist es mehr so, dass sie andauernd feststellen, bei mir geht alles durcheinander. Da bringt einer mich ständig durcheinander und auch meine Pläne und das, was ich will. Und das deuten sie dann auf solche bösen Kräfte hin.
Ferdinand Rauch wirkt wie ein in sich ruhender Mensch. Der Priester ist Mitte 60 und hat ein großes Vertrauen in die Liebe Gottes. Er betreut die Gemeinde Poppenhausen in der hessischen Rhön und ist Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter des Bistums Fulda. In dieser Funktion wenden sich immer wieder Menschen an ihn, die meinen, von bösen Geistern besessen zu sein. Pfarrer Rauch findet dann deutliche Worte.
Und ich muss Ihnen dann halt sagen, es gibt keinen Teufel, es gibt keine Dämonen. Das sind Vorstellungen aus einer Zeit, wo man seelische Schwierigkeiten, auch seelische Erfahrungen, die man macht in Träumen und Angstzuständen, wo man diese Dinge auf außermenschliche Wesen zurückführen wollte, weil man es sich nicht erklären konnte.
Das aufgeklärte Weltbild aus dem Munde eines Kirchenmannes, der bewusst Abstand nimmt vom Konzept des Bösen. Für ihn ist Gott bedingungslose Liebe. Rauch gehört einer Generation von Kirchenleuten an, die ihre theologischen Fundamente in der Reformära der katholischen Kirche gebildet haben. Für sie hat das Böse als Erklärungsansatz für Krankheit und psychische Probleme keinen Platz.
Meine Erfahrung ist mit Menschen, die dann selber meinen, sie seien besessen, dass sie psychisch kranke Menschen sind, denen ich nicht bei einem Beratungsgespräch am Telefon oder wenn sie wirklich da sind, helfen kann. Das muss ich so einfach mal eindeutig sagen. Sie sind auf einer anderen Ebene krank, was man nicht in einem einfachen Gespräch oder in einer einfachen Beratung lösen kann. Sie selber lehnen einen auch dann ab, wenn man ihnen sagt, es gibt nicht diese Dämonen. Da ist nicht dieser Teufel am Werk. Sie wollen es selber. Das ist sozusagen die schwierigste Gruppe, die selber auch diese Besessenheit für sich, ich nenne es mal, beanspruchen.
Der Glaube an Dämonen ist kein Massenphänomen in Deutschland, aber verschwunden ist er auch nicht. Im Gegenteil, an den Rändern der Kirchen und in verschiedenen religiösen Bewegungen wachsen und gedeihen Rituale, die das Böse bekämpfen. Nicht weit von Rauchs Pfarrei in der Rhön in Bad Soden-Saalmünster befindet sich in einer ehemaligen Kurklinik das Evangelisationszentrum Haus Raphael. Es wird geleitet von katholischen Schwestern der Kongregation des heiligen Josef aus dem Schwarzwald. In Bad Soden-Saalmünster versammeln sich einmal im Monat zu Gebetstagen viele Gläubige. Vor ein paar Jahren wurde die ehemalige Kurklinik in Bad Soden-Saalmünster zu klein für die Messen. Der Verein kaufte einen stillgelegten Aldi-Markt. Dort ist Platz für bis zu 1000 Menschen. Videos zeigen eine gut besuchte Halle. Spirituelle Leiterin des Hauses ist Schwester Margarita Vallapilla. Sie stammt ursprünglich aus Indien. Ihre Gebetstage sind auf Gloria TV zu sehen. Im Jahr 2009 erzählt sie in der Halle von einer Heilung. Die Mutter eines drogensüchtigen Jungen sei zu einem Gebetstag gekommen. Sie habe etwas von den Drogen des Jungen abgezweigt und in ein Taschentuch gewickelt zum Gebet mitgebracht. Dort habe sie es in einen Korb gelegt, der für Gegenstände, die die Probleme bewirken, vorgesehen war.
Und wir haben für alle Drogenabhängige gebetet. Und das nächste Mal hat sie erzählt später, wo sie heimgekommen ist, hat ihr Sohn gesagt, es war irgendwas in mir passiert. Und dieser Junge wurde geheilt, befreit. So leise, Halleluja. Welche Freude haben Sie, wenn das Ihr eigener Sohn wäre? Ein bisschen mehr als das. Wir wollen laut Halleluja sagen. Und Hände. Halleluja.
Bad Sodensalmünster liegt im Bistum Fulda. Das Bistum legt Wert auf die Feststellung, dass das Haus Raphael nicht Teil der katholischen Kirche ist. Nach Begutachtung der dortigen Praxis kam das Bistum 2004 zu folgender Einschätzung.
Verschiedene Anfragen veranlassen uns auf Folgendes hinzuweisen. Das Haus St. Raphael in Bad Sodensalmünster ist aus einer privaten Initiative entstanden. Die Verantwortung für diese Einrichtung liegt bei ihrem nach weltlichem Recht begründeten Trägerverein. Eine Anerkennung der zuständigen kirchlichen Autorität liegt nicht vor.
Veröffentlicht wurde diese Entscheidung einmal im bischöflichen Amtsblatt. Doch die meisten Gläubigen, die nach Bad Sodensalmünster kommen, dürften diesen einmaligen Hinweis vor fast anderthalb Jahrzehnten nicht kennen. Für sie sollen die Gebetstage eine Verkündigung des Glaubens auf der Grundlage des Wortes Gottes und der Lehre der katholischen Kirche sein. So steht es auf der Homepage des Hauses Raphael. Im Mittelpunkt stehen die Feier der Eucharistie, das Sakrament der Versöhnung, Lobpreis, Rosenkranzgebet und das Gebet um die Geistausgießung im Segnungsdienst.
Die heutige charismatische Bewegung ist Teil einer enthusiastischen Strömung, man könnte sagen etwas flapsig, eines Halleluja-Christentums, das sehr stark auf Gefühlen aufbaut, auf der Suche nach außergewöhnlichen Erfahrungen, quasi fast nach einer Art unmittelbarem Gottesbeweis, der Sehnsucht nach Erlebnissen und vermeintlichen Geisterfahrungen.
Felicitas Küble beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der charismatischen Bewegung. Sie leitet das Christophoruswerk in Münster und betreibt einen Blog. Dort setzen sich Menschen, die selbst in der charismatischen Bewegung waren, kritisch mit ihren Erfahrungen auseinander. Und so hat Felicitas Küble über die Jahre auch immer wieder Informationen über das Haus Raphael bekommen.
Es wird natürlich nicht immer so handfest formuliert. Es wird dann etwas umschrieben, aber letzten Endes wird schon eine Art quasi dämonische Besetzung suggeriert. Also, um jetzt ein Beispiel aufzuzählen, Schwester Margarita Vallapilla schreibt in ihrem Buch Unterwegs mit Jesus, erst gehen sie zum Wahrsager, dann zum Heiler oder suchen bei einem Reiki-Meister ihr Glück. Wenn sie das tun, hat der Böse bereits von ihrem Herzen Besitz ergriffen.
Wir haben Schwester Margarita Vallapilla um ein Interview gebeten. Wir wollten mit ihr über dämonisches Besetztsein sprechen. Sie hat schriftlich geantwortet, sie nehme keine Befreiungen vor und sei deswegen nicht kompetent, darüber zu sprechen. Folgt man den Erfahrungen, die Felicitas Küble mit Menschen gemacht hat, die bei Schwester Margarita Vallapilla seelsorgerischen Beistand bekommen haben, spielte der Glaube an Besetztsein durch böse Geister dort zumindest in der Vergangenheit eine Rolle.
Beispielsweise erinnere ich mich an eine Bekannte, wenn ich in Münster mit ihr an einem China-Restaurant vorbeigefahren bin, dann wurde sie ganz nervös. Wir durften da auf gar keinen Fall reingehen. Übrigens hatte ich das auch gar nicht vor. Und sie befürchtete, da könnte eine Buddha-Statue drinstehen. Sie hat mich also ständig mit Warnungen überzogen, hatte fast, kann man sagen, eine Art Panik vor der Esoterik. Und das war dann wirklich überzogen. Und auch sie war bei Schwester Margarita Vallapilla, ja, ich will mal sagen, in der Seelsorge.
Außerhalb und am Rande der Kirchen gibt es einen wachsenden Markt der Möglichkeiten für Menschen, die glauben, durch spirituelle Erfahrungen, Flüche oder andere Belastungen besessen zu sein. Es gibt Angebote der verschiedensten Art. Das gilt für charismatische Strömungen bei Katholiken, teilweise in sehr diskreter Form, teilweise auch in enthusiastischer Verzückung. Und es gibt die Befreiung von dämonischen Belastungen in freikirchlich-evangelikalen Gruppen als Teil der Pfingstlerbewegung. Dort gibt es Wanderprediger, die angeblich Menschen in Massen befreien. Ein Beispiel ist Apostel Wladimir Munzian. Der Ukrainer hat sich unter seinen Landsleuten in Europa eine große Gemeinde aufgebaut. Auch in Deutschland. Wladimir Munzian ist ein Mann von athletischer Statur. Er trägt bei seinen Auftritten offenbar gerne Maßanzüge. In einem Werbevideo sieht man ihn auf einer Bühne umgeben von tausenden jubelnder Menschen.
Am 23. September in Frankfurt am Main, die Stadthalle in Offenbach, um 14 Uhr. Apostel Wladimir Munzian wird einen Gottesdienst durchführen und für die Zerstörung der Erbflüche beten.
Kurt Helmut Eimuth aus Frankfurt empört sich über diese Werbung.
Meine Frau, die im Rollstuhl sitzt, und ich gingen über die Zeil und wurden von einer Austrägerin bestürmt, und sie gab uns ein Fallblatt in die Hand mit dem Impetus, wir müssen da unbedingt hingehen, denn da könne vielleicht Heilung geschehen. Das war sehr deutlich.
Laut dem Fallblatt verspricht Apostel Wladimir Munzian, chronische Krankheiten oder Phobien und Ängste zu heilen. Einsamkeit, Scheidung und Fehlgeburten sollen demnach Anzeichen eines Erbfluches sein. Den, so legt es das Fallblatt nahe, kann Apostel Wladimir Munzian zerstören. Kurt Helmut Eimuth findet diese Art der Werbung
schlichtweg eine Unverschämtheit und auch sehr schlimm, wenn man vorgemacht bekommt, man könne eigentlich geheilt werden und man genau weiß, nach ärztlicher Kunst gibt es hier keine Heilung.
Kurt Helmut Eimuth engagiert sich in dem Frankfurter Verein Sinus, Sekteninformation und Selbsthilfe Hessen. Der Verein arbeitet mit der evangelischen Kirche zusammen. Er kennt mehrere Fälle solcher selbsternannten Apostel in Russland und der Ukraine. Er vermutet dahinter ein lukratives Geschäft.
Wir haben jetzt schon ein Wunder, genau jetzt. Raushan, die aus Kasachstan gekommen ist. Sie war 14 Jahre lang auf Krücken angewiesen. Gerade jetzt, während dieses Gebets, warf sie ihre Krücken weg und fing an zu laufen.
Wow. Im Jahr 2016 hat Apostel Wladimir Munzian in der Offenbacher Stadthalle an zwei Tagen 1500 Menschen um sich versammelt. Getrieben von der Sehnsucht, jemand möge das Böse von ihnen nehmen. Es gibt sie, die Nachfrage nach Teufelsaustreibungen. Wenn man so will, haben der Teufel und sein Hofstaat die Bühne des Glaubens nie verlassen. Nur die Macher sind nicht mehr Exorzisten im Priestergewand, sondern selbsternannte Heiler in neuen Kleidern. Der Jesuit Ansgar Wucherpfennig zeigt Verständnis für das Bedürfnis nach Befreiung.
Und man kann ja unterscheiden zwischen einem direkten Ansprechen von übernatürlichen Wesen wie Dämonen und dem Gebet um Befreiung. Also, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist eine Bitte im Vaterunser, die auch damit zu tun hat, mit der Existenz des Bösen. Das kann jetzt das Böse oder der Böse sein. Ein solches Gebet ist kein direktes Ansprechen, sondern wendet sich an Gott.
Es sind oft Christen aus anderen Kulturkreisen, aus Afrika, Südamerika oder Asien, die sich in charismatischen Gemeinden besonders engagieren. Außerhalb Mitteleuropas ist der Glaube an Dämonen, böse Geister und die Befreiung von ihnen noch weit verbreitet. Man kann die Rückkehr des Exorzismus im Gewand der Befreiung auch als Teil der globalisierten Welt verstehen. Doch durch den eingewanderten Geisterglauben entsteht in den hiesigen Gemeinden etwas Neues. Wie soll die katholische Kirche, die einst das Monopol auf die Austreibung der bösen Geister hatte, dieser Entwicklung begegnen? Ansgar Wucherpfennig plädiert für Offenheit.
Ich glaube, dass die Vorsicht der Kirche berechtigt ist, dass es aber sinnvoll ist, sich auch vorsichtig gegenüber Erfahrungen zu öffnen, die Menschen mit Besessenheiten, Dämonen und ähnlichen Phänomenen machen.
Die Befürworter können sich auf Jesus als den ersten und wichtigsten Exorzisten des Christentums berufen. Hat er nicht den Weg für die Befreiung von Dämonen gewiesen? Felicitas Küble vom Christophoruswerk sieht seine Rolle nicht als Vorbild, sondern als Vollender im Kampf gegen das Böse.
Es ist natürlich so, dass tatsächlich der christliche Glaube davon ausgeht, dass es unreine Geister gibt, dass es sich um gefallene Engel handelt. Gleichzeitig wird eben aber auch gesagt, Christus hat grundsätzlich den Satan besiegt und von daher ist es nicht nötig, in Furcht zu verfallen. Man muss also schon auch die Gewichte richtig setzen.
Dem würde Ferdinand Rauch wohl beipflichten. Er wünscht sich einen Glauben, in dem der Kampf gegen das Böse keinen Platz bekommt. Für den Pfarrer und Sektenbeauftragten des Bistums Fulda lebt der Glaube von der Liebe Gottes. Angst sollte dabei keine Rolle spielen.
Angst, das kommt ja bekanntlich von dem Wort eng. Und jemanden erst eng denken zu lassen, auch einfach die Möglichkeit als Gedanke zuzulassen, dass man vor Gott verloren sein könnte, das führt immer in Ängste hinein, die dann wieder durch andere Gegenmittel aufgehoben werden sollen. Und da macht man sich selber eine Art, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf, Kundschaft, der man erst Angst macht, um sie dann von der Angst zu befreien.
Exorzismus, die neue Sehnsucht nach Befreiung vom Teufel. Sie hatten eine Sendung von Volker Siefert.